Vorneweg, es ist immer schwierig, nach dem Herrn Professor Leodolter zu sprechen. Es macht aber eine große Freude, zumal ich als junger Assistenzarzt hier im Haus eine ganz interessante, sehr häufig immer dasselbe in weiterer Entwicklung, frauenspezifische Sache, nämlich das Training bei onkologischen Patienten, in dem Fall Patientinnen, nämlich Brustkrebspatientinnen, begonnen habe vorzutragen. Wir haben seinerzeit vor ungefähr 15 Jahren mit der Trainingstherapie für Krebspatienten und damit eben Brustkrebspatientinnen in Österreich überhaupt begonnen. Und da war immer der Professor Leodolter als Präsident der Gesellschaft dabei und hat sich halt meine Vorträge geduldig angehört. Wir haben uns ganz bewusst damals für Frauen entschieden, das war schon frauenspezifisch, weil Frauen mit Brustkrebs dafür bekannt sind, dass sie besonders gut und gerne bei zusätzlichen Maßnahmen mitmachen. Und gerade Trainingsstudien, für die, die sich damit auskennen, zeichnen sich durch eine hohe Dropout-Rate aus und unser Wissen, die tun gut mit und fallen uns nicht raus, hat uns auch kleine Studien ermöglicht. Mein Thema Schmerzsyndrome und Regeneration empfinden Frauen anders, habe ich derart aufgeteilt, zunächst ganz kurz auf geschlechtsspezifische Unterschiede einzugehen, dann ein bisschen eine Darstellung von Rückenschmerz im Lebenszyklus der Frau. Das ist nicht gut. Gut. Lösungsansätze aus meinem Fachgebiet physikalische Medizin und Rehabilitation und Schmerzmedizin, dann hinzuweisen auf die Wichtigkeit der Interdisziplinarität und der Multiprofessionalität solcher Konzepte, die die individuelle, aber vor allem auch geschlechtsspezifische Diagnostik und dann in weiterer Folge sinnvolle Therapie mit einschließen und im Wissen, dass wir sozusagen, obwohl jetzt geschlechtsspezifisch auch im Studium vorgegangen und gelehrt wird, das akut nicht flächendeckend haben werden, dass der Hinweis, wie wichtig kompetente Standorte zur Umsetzung dieser Ideen sind. Gender-Kompetenz war mir aus dem Studium nur insofern, wenn man so will, oder Geschlechtsspezifischkeit bekannt, dass ich ein Duschgel hatte for men und meine Schwester und meine Freundin hatten eines for women, wobei für mich immer interessant war, dass der Geruch for women für mich eigentlich viel besser war als der für meine Schwester. Wir haben Geschlechtsspezifikkeit eigentlich nur gleich nach der Ätiologie, vor der Ätiologie gelernt, in der Häufigkeit und wie viel Prozent Frauen und das Verhältnis zwischen Frauen und Männern. Und dann speziell in der Diagnostik oder in den Therapieansätzen ist das nicht mehr vorgekommen. Heute kommt das vor und das ist ganz, ganz wichtig, damit wir unsere Patientinnen und Patienten auch adäquat und suffizient therapieren können. Die Medizinische Universität Wien bietet für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Seminare zur Genderkompetenz an und natürlich das Studium, das die Frau Professor schon angesprochen hat und das ein hohes Niveau hat. Hier haben wir zwei Zwillinge, die können durchaus ein Bub und ein Mädchen werden und es ist doch wichtig, dass man die adäquat in weiterer Folge therapiert, von der Diagnosestellung, zum Beispiel bei Schmerzsyndromen, bis zur Therapie. Weil man kann zwar mit Hormonen relativ viel ähnlich machen, aber das soll letzten Endes nicht der Sinn und Zweck sein. Gerade in der physikalischen Medizin haben wir sehr viel mit Leistungsdiagnostik zu tun und schon bei der Ausdauerleistung wissen wir, wenn wir so die erwarteten Durchschnittswerte haben, dass wir nicht nur die Größe, da habe ich ungefähr die einer Frau und das Gewicht, da habe ich durchaus das eines Mannes, gegeneinander spiegeln, um die Körperfläche aneinander sozusagen zu errechnen, was wir dann mit dem Alter, die Dekaden letzten Endes, aber auch mit dem Geschlecht spiegeln, um den erwarteten Zielwert, wo die eigene Leistung dann in Prozent hingerechnet wird, zu bekommen. Also ganz wesentlich, Leistungsfähigkeit ist geschlechtsabhängig. Auch die Leistung, die dann gefordert werden wird, wenn wir jetzt an Pausen und Regeneration denken. Alltag, Beruf, Familie, das ist nach wie vor das, dass wir in den meisten Fällen hauptsächlich zusätzlich, wie man so schön sagt, auch noch von der Frau mitgetragen wird, die ja auch im Beruf erfolgreich sein muss und möchte. Leistungsfähigkeit, Belastbarkeit, Anforderungen sind da Themen, die eben nicht 8 oder 14 Stunden, wenn sie eine hohe Berufszufriedenheit hat, sondern 24 Stunden, wenn man Kinder, zu pflegende Eltern und so weiter hat, noch schlagend werden. Mehrfachbelastung, Konkurrenz nicht nur am Arbeitsplatz und Arbeitsmarkt, sondern auch in der Partnerfindung sehen sich Frauen ganz anderen Herausforderungen nach wie vor unterworfen als Männer. Ganz wesentlich für die adäquate Regeneration ist eine adäquate Pausengestaltung, weil Regeneration ist Leistung, die Pausen sind individuell zu planen und auch geschlechtsspezifisch. Wenn ich 24 Stunden, wenn von mir 24 Stunden Leistung erwartet wird, ist es schwierig für mich noch die Pausen rauszufinden, wann es passt. Also Pausengestaltung, Strukturierung des Tagesablaufs, Priorisierung, Sorgenhierarchie und sich rausnehmen aus dem ganzen System. Das ist auch unter anderem schmerzpräventiv. In der Schmerzprävention, ganz wichtig, ich nehme hier von weg, Frauen neigen viel deutlicher als Männer zur Chronifizierung von Schmerzsymptomen. Möglicherweise schon deswegen, weil sie es nicht schaffen, für sich die Pausen zu nehmen, weil letzten Endes Frauen an sich schon teilweise sozialisiert werden, mehr zunächst einmal für andere da zu sein und dann schauen wir mal auf uns selbst. Die Auszeit, die rechtzeitige Auszeit nehmen zur rechten Zeit ohne schlechtes Gewissen, das ist ganz, ganz wesentlich, das ist ganz, ganz wichtig. Idealerweise in einem kompetenten Umfeld, so nach dem Motto, jetzt einmal ich nur für mich. Schmerz, zum Thema Schmerz, das ist der zweite große Teil nach der Pausengestaltung, wenn die sinnvoll erfolgt, soll eben die Regeneration besser werden und wir chronischen Schmerzsyndromen vorbeugen können. Frauen leiden anders als Männer, das kennen Sie aus den Gazetten, das ist gerade in den letzten 3-4 Jahren stark durchgegangen. Frauen haben deutlich häufiger als Männer Schmerz, Frauen neigen eher zur Chronifizierung von Schmerz. Syndromen, also dass es zu Schmerzsyndromen wird, dass ein Schmerz anhält, dauerhaft bestehen bleibt. Und Frauen zeigen deutliche Unterschiede in der Schmerzempfindlichkeit. Was ich früher nicht wusste, Frauen sind ganz einfach empfindlich durch Druck oder zum Beispiel Temperatur in Schmerzmodellen ausgelöste Schmerz und zeigen auch Unterschiede im Schmerzerleben, bewerten den Schmerz anders. Gut ist, dass Frauen mit Schmerzen letztlich besser umgehen können, weil Frauen werden ganz deutlich gerade bei Schmerzsymptomen unterdiagnostiziert und daher in weiterer Folge auch relativ insuffizient therapiert. Das heißt, sie fallen, wie man so schön sagt, durch den Rost. Mögliche Unterschiede sind unterschiedliche Sozialisierung, besonders bei uns, psychosoziale Faktoren, geschlechtsspezifische Unterschiede in der Arzt-Patient-Beziehung, speziell der Arzt- oder Ärztin-Patient-Patientin-Kommunikation. Wir haben seinerzeit mit dem Institut für Sprachwissenschaften letzten Endes ein ganz interessantes Projekt gemacht, wo unsere Gespräche gefilmt wurden und das dann transkribiert wurde und dann bewertet wurde, Schmerz verstehen. Ein Buch ist daraus resultiert vom Herrn Professor Menz. Sehr interessant, dass damals sozusagen schon darauf hingewiesen hat, das war 2003, 2004, welche großen Unterschiede hier bestehen. Für mich sehr interessant, einmal weiter über den Tellerrand des Mediziners hinauszusehen. Frauen entwickeln viel schneller ein Schmerzgedächtnis, was dazu führt, dass Frauen eher chronifizierten Schmerz haben und damit diese chronischen Schmerzsyndrome, die Ganzkörperschmerz und Ähnliches mit einbeziehen. Letztlich sind, und das ist mittlerweile auch schon durch funktionelle Bildgebung nachgewiesen, funktionelle Unterschiede im Gehirn hinsichtlich der Schmerzverarbeitung und der Modulation auch durch Hormone dafür mitverantwortlich, neben den anderen Faktoren. Ganz wesentlich ist, Frauen haben häufiger chronischen Schmerz, haben häufiger Schmerz durch degenerative Gelenks- und Knochenerkrankungen, haben sehr häufig dieses Syndrom des Zervikalsyndroms, der temporomandibulären Dysfunktion, Kiefergelenksprobleme und Kopfschmerzsyndrome wie Migräne oder Spannungskopfschmerz. Sie wissen, es gibt 200 Kopfschmerz oder mehr als 200 Kopfschmerzarten, die müssen zuerst einmal diagnostiziert werden, also, aber die typischen, ganz häufigen, haben Frauen deutlich häufiger als Männer. Wenn ich jetzt mich auf den Rückenschmerz im Zyklus, im Lebenszyklus der Frau zurückziehe, sind das sehr häufig Frauen, wenn sie ein bisschen älter sind, die bei uns auf der physikalischen Medizin oder auf einer Orthopädie auftauchen, entweder prinzipiell hypermobile Frauen oder Frauen, die durch ihr Training und Üben hypermobil zusätzlich gemacht wurden, im Zuge einer auch im Sozialisation begriffenen typischen Sportart wie Geräteturnen, Bodenturnen oder Ballett, die dann mit 20, 25 sich wirklich kaum mehr rühren können, zwar die Hände und teilweise auch die Ellbogen beim Fingerbodenabstand auf den Boden bringen, aber sich im Bett nicht mehr umdrehen können. Das nächste Beispiel ist der auch zyklusabhängige Schmerz, der nicht nur mit einer Inappetenz, mit einer Unpässlichkeit, mit Kopfschmerzen, mit einer Missstimmung, sondern nicht selten auch mit Kreuz- und Beckenbodenschmerzen einhergeht. Oder dieser Schmerz. Fast alle Frauen, die schwanger waren oder sind, erlebten im Zuge der Schwangerschaft einmal Rückenschmerzen. Das hat ganz durchaus, wenn man so will, funktionelle oder biomechanische Gründe, wenn einfach der Körperschwerpunkt immer weiter von der Wirbelsäule weggeht, das habe ich auch. Aber zusätzlich müssen die Bänder, um den Geburtskanal für die Geburt letzten Endes weiterzumachen, auch laxer werden. Es gibt eine generelle hormonelle Umstellung. Und gerade diese Schmerzen sind oft sehr schwierig anzugehen. Sie wissen, es gibt sehr wenige Medikamente, die man während der Schwangerschaft gegen die Schmerzen geben kann. Es gibt auch wenige physikalische Modalitäten, die man letzten Endes einsetzt, bis auf Atemübungen, entsprechende muskeldetonisierende und relaxierende Sachen. Ich glaube, auf Akupunktur wird dann später noch eingegangen. Klassisch sind die Kopfschmerzsyndrome, Migräne, temporomandibuläre Dysfunktion, Kiefergelenksbeschwerden, Nackenbeschwerden und das Zervikalsyndrom, das ja letzten Endes auch wiederum ein Rückenschmerz ist, das besonders Frauen im jungen und mittleren Alter stark beeinträchtigen kann, und eine Migräne kann dann durchaus ein paar Tage vom Arbeitsplatz fernhalten. Ganzkörperschmerz, wo wir die Fibromyalgie, die natürlich vom Rheumatologen, der Rheumatologin klassifiziert werden muss, vom anderen Ganzkörperschmerz oder von den anderen Ganzkörperschmerzsyndromen, wie zum Beispiel der Banalgesie, differenzieren muss, und wo man ganz klar sagen muss, hier ist ein deutlicher geschlechtsspezifischer Unterschied. Deutlich mehr Frauen leiden zum Beispiel an der Fibromyalgie als Männer, und das ist wirklich ein Krankheitsbild, das auch in der weiteren Therapie sehr schwierig anzugehen ist, weil nicht so wie bei anderen Krankheitsbildern findet man halt die Therapie, die dann passt und die immer wieder passt, sondern hier wechseln auch die zumindest physikalisch passenden Modalitäten im Krankheitsverlauf. Nicht nur die Diagnosefindung, letzten Endes bis die Diagnose steht, dauert dann lang, sondern meistens auch die Therapie. Das Karpaltunnelsyndrom kann auch zu Rückenschmerzen führen. Es heißt auch Brachialgia paresthetica nocturna, nächtlicher Armschmerz, der sich auf die Schulter und auf den Rücken fortsetzen kann. Das Karpaltunnelsyndrom kann in Anführungszeichen auch physiologisch vorkommen. Wir wissen, wir lernen alle, Schwangerschaft ist keine Krankheit. In der Schwangerschaft, glaube ich, haben so 10-60% der Frauen transient kurzfristig auch Symptome eines Karpaltunnelsyndroms. Das Gute ist, es vergeht dann. Schlecht ist, wenn man es überhaupt hat, weil wenn man es nicht rechtzeitig diagnostiziert und therapiert, kann das Karpaltunnelsyndrom ausbrennen und dann hat man Folgesyndrome. Das Thema Beckenboden ist ein ganz großes, und hier nicht nur die Inkontinenz, die eben zum Harnverlust und Folgeproblemen führen kann, sondern auch Themen wie Pelvic Pain, Dyspareunie, also Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, oder die provozierte Vestibulotonie, wo speziell nur im Scheidenvorhof ein Berührungsschmerz im Sinne einer Allodynie besteht. Schmerzsyndrome, die von vielen nicht gewusst werden, daher auch nicht diagnostiziert werden, und wo der Patient dann dasteht, als wäre er oder die Patientin jemand, der sich das nur einbildet. Das sind beschriebene Schmerzsyndrome. Brustkrebs habe ich Ihnen angesprochen. Manche Patienten, Brustkrebs ist ein klassischer Krebs, der in den Knochen metastasieren kann. Manche Patienten überleben aufgrund der guten onkologischen Therapien den Brustkrebs trotz Knochenmetastasierung sehr, sehr lange, sind dann aber auch Rückenschmerzpatientinnen. Da gibt es adäquate Trainingsprogramme, Bewegung spielt ein Thema, aber zum Beispiel auch austarieren, im wahrsten Sinne des Wortes, durch Mammaprothesen von solchen Missverhältnissen. Osteoporose und Co., wenn man so will, im höheren Lebensalter der Frau, als klassisches Schmerzsyndrom, da hat man früher auch noch Bezeichnungen gehabt wie Witwenbuckel, geschlechtsspezifisch ist das, die Frauen hatten in dem Alter noch die Osteoporose, die Männer waren schon gestorben. Das sind auch schon Bezeichnungen, die damals eigentlich, wenn man so will, geschlechtsspezifisch waren, auch wenn sie salopp klingen, aber das ist ein klassisches Phänomen. Degenerative Veränderungen haben Frauen auch öfters als Männer, und die setzen sich nicht nur von den peripheren Gelenken. Wenn man das hat, Hebedin- und Bouchard-Arthrosen, hat man auch eher Polyarthrosen und letzten Endes auch Spondylarthrosen, das heißt Arthrosen, Abnutzungserscheinungen an der Wirbelsäule, und auch Rückenschmerzen setzen sich dorthin fort. Die betroffenen Systeme generell bei diesen Schmerzsyndromen sind der aktive, also die Muskulatur, und der passive, also das Skelettbewegungsapparat, Rücken, Bauchmuskulatur, Becken, Boden, das Zwerchfell, das Herz-Kreislauf-System und das Vegetativum, wo wieder die Gefäßregulation dazukommt. Sehr viel ist bei diesem Patienten nicht nur haltungsmäßig problematisch, sondern auch in Richtung Sympathikotonus verschoben, wobei aber eine Erhöhung des Vagotonus anzustreben ist. Letzten Endes Hormonhaushalt, ZNS und Psyche spielen natürlich auch eine wesentliche Rolle als betroffene Systeme. Frauen leiden anders als Männer, das haben wir schon gesagt. Lösungsansätze aus der Medizin generell sollten immer interdisziplinär sein, multiprofessionell. Das sind nicht nur Ärztinnen und Ärzte, sondern das sind auch Therapeutinnen und Therapeuten, die behandeln. Das beginnt an der Rezeption und endet beim Rausgehen des zufriedenen Patienten. Sie sollten ganzheitlich sein, wobei ganzheitlich nicht alternativ, sondern zusätzlich additiv bedeuten kann. Und sie sollten individuell sein. Also ich nur für mich, das ist individuell und in dem Fall auch geschlechtsspezifisch. Von der Diagnose bis zur Therapie sollten diese schulmedizinischen Konzepte auf die vor allem biologischen und psychosozialen Bedürfnisse von Frauen abgestellt werden. Konzeptbestandteile können invasive und chirurgische Interventionen sein. Natürlich die Pharmakotherapie, die in der Schmerzmedizin nicht nur immer die Analgetika, sondern vor allem auch die Koanalgetika, wenn Sie an den neuropathischen Schmerz denken, einschließen müssen. Sie wissen, Koanalgetika, zum Beispiel Antidepressiva, machen Frauen dick. Männer haben da mehr Angst um die Manneskraft. Deswegen nimmt man sie auch nicht als Koanalgetikum. Die Antiepileptika oder Antikonvulsiva machen einen, wenn man so will, ein bisschen damisch. Deswegen kann man nicht Auto fahren. Das wird wahrscheinlich sehr viele Männer stärker stören, dass man es nicht nimmt. Dann die psychosozialen Interventionen vom ärztlichen Gespräch, das, wenn es lang genug dauert, die kleinste Form per Definition in der Psychotherapie ist, bis zu psychotherapeutischen Kurzzeit- und Langzeitinterventionen und physikalische Reize und Reizserien. Hier haben Sie, darauf wird noch eingegangen, auf die Akupunktur, physikalische Reize wirken eben als Reflextherapie oder Reizreaktion, Regulationstherapie, Massage, hier eine Lichttherapie mit gekühltem rotem Licht aus dem sichtbaren Bereich, kein Infrarot, und hier die Stoßwellentherapie, Fersensporn, an sich ein sehr häufig, besonders bei Frauen, vorkommendes Krankheitsbild, das sie recht schnell immobilisieren kann. Und klassischerweise, und wenn man so will, das, wofür die moderne physikalische Medizin zusätzlich auch besonders steht, medizinische Trainingstherapie, die in Form von serieller Anwendung des mechanischen Reizes Training darauf abzielt, gestörte physiologische Regelsysteme zu regulieren im Sinne einer Normalisierung, Ökonomisierung, Kompensierung. Man spricht auch, wenn man gut Ausdauer trainiert hat, von einer Ökonomisierung der Herzarbeit, wie Sie wissen. Hier Beispiel Nordic Walking. Biofeedback als Methode, die letzten Endes dazu verhelfen kann, die Selbstwahrnehmung zu schulen. An einem Computerschirm werden nicht wahrnehmbare autonome Funktionen sichtbar gemacht. Das nützt immer dann, wenn die gestört verlaufen und dem aktiven Zugriff entzogen sind. Deswegen müssen sie bewusst gemacht werden, und mit dieser Bewusstmachung hat das Individuum, die jetzt behandelte Frau, die Möglichkeit, die gestörte Funktion im Sinne eines Therapieziels zu verändern. Zum Beispiel bei der Inkontinenz den Beckenboden wieder richtig ansteuern und kontrahieren lernen, oder bei den beschriebenen Beckenbodeninsuffizienzsyndromen wie Pelvic Pain, Dyspareunie und provozierte Vestibulotonie geht es mehr um Entspannung. Sie können mir aber auch glauben, viele Frauen und Männer auch haben das, oder manche haben das Problem des Anismus, es wird nur schlagen, wenn es problematisch wird, Stuhl abzusetzen, da geht es auch um Entspannung. Sie haben Verstopfung, können den Stuhl dann krampfartig nicht mehr absetzen, dann kommen die Bakterien, die zersetzen den Stuhl, und dann geht der Stuhl mit Gasbildung und mit entsprechender Verflüssigung abrupt ab. Das sind durchaus sozial isolierende Symptome, und da gibt es Möglichkeiten durch Applikation bei den vaginalen Symptomen einer Vaginalsonde, sonst einer Rektalsonde, Abhilfe zu verschaffen. Das Raynaud-Syndrom war eine der ersten Indikationen, klassisch, Sie wissen, das Syndrom der kalten Finger, mit Biofeedback, wenn man so will, wegzulernen, also wegzutrainieren. Oder Kopfschmerzsyndrome, Migräne, Spannungskopfschmerz. Da gibt es Meta-Analysen zu je 2000 eingeschlossenen Patientinnen und Patienten. Laut Deutscher Kopfschmerzgesellschaft ist Biofeedback die effektivste nicht-medikamentöse Kopfschmerztherapie, wobei natürlich zu sagen ist, es gibt mehr als 200 Kopfschmerzsyndrome, die müssen zuerst von der Neurologin, vom Neurologen diagnostiziert werden und dann auf Boden eines schulmedizinischen Gesamtkonzeptes. Oder Nackenschmerzen, Rückenschmerzen, Kreuzschmerzen, alles das kann am Schirm, wenn man so will, wieder richtig angegangen werden. Der Patient lernt sinnvoll zu entspannen, was verspannt ist, aufzutrainieren, was zu schwach ist, muskuläre Dysbalancen auszugleichen, und sieht auch, was muss ich nur dehnen, wo bringt keine Entspannung was, wo bringt kein Training was. Das sieht man erst so. Das Thema Atemschulung, Erhöhung des Vagotonus, Beckenboden kann man ebenfalls auch mit Atemfeedback wiederum erlernen. Und die temporomandibuläre Dysfunktion und der Bruxismus, Kiefergelenks und vor allem Muskulaturbeschwerden nahe der Kiefergelenke und das Zähneknirschen sind ein typisches weibliches Syndrom, das ich es rausbringe. Sehr viel häufiger bei Frauen als bei Männern, ist auch extrem haltungsabhängig, hängt interessanterweise auch mit der Körpergröße und mit dem Trageverhalten von Stöckelschuhen. Auch das war Gender-Forschung, die schon lange an unserer Klinik betrieben wurde, zusammen. Kann ideal mit Biofeedback und kombinierten Programmen angegangen werden. Ganz wesentlich ist es eben auch in solchen Konzepten auf die speziellen, individuellen, aber auch geschlechtsspezifischen Bedürfnisse von Frauen, gerade in der Diagnostik und auch dann in der Behandlung einzugehen. Wenn Sie nicht sinnvoll diagnostizieren und nicht schon auf die geschlechtsspezifischen Bedürfnisse in der Diagnostik eingehen, im ärztlichen Gespräch zum Beispiel oder in der klinischen Untersuchung, dann wird es schwierig, die richtige, adäquate Therapie zu bekommen. Ganz wesentlich sind eben Konzepte zur Regeneration und Prävention bei Schmerz und zur Schmerzbehandlung, die natürlich nur in einem entsprechend spezialisierten Umfeld, wo das entsprechend spezialisierte Team zu Hause ist, richtig vonstattgehen können. Zeitgemäße Schmerztherapie ist individuell und geschlechtsspezifisch, das wird Ihnen jeder Schmerzmediziner unterstreichen.